Ja, in einem der Psalmen wird Gott besonders gerühmt wegen seiner Gebote. Da stehen also so viele Texte da drin, wie Gott gerühmt wird, weil er so Weisungen und Worte und Satzungen da aufgeschrieben hat. Ich möchte euch mal fragen, könnt ihr gleich so aus der Pistole, wie aus der Pistole geschossen sagen, um welchen Psalm es sich handelt? Welcher Psalm ist das, der so von dem Wort Gottes da spricht und rühmt? Ja, bitte? 119. Das ist der 119. Also lade ich euch mal ein, den Psalm 119 da mit mir aufzuschlagen. Nein, aber ich nehme alle Zettel, die hier kommen. Das ist vom 6.7., das ist schon alt. Also Psalm 119, natürlich können wir jetzt nicht die ganzen Verse lesen, das könnt ihr heute Nachmittag machen, bis der Gottesdienst dann beginnt. Jetzt lese ich mal mit euch die Verse 14 bis 19. Ich sage immer die Verse, die wir anschauen wollen. 14 bis 19, da heißt es: Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Vers 47. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Vers 72. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Dann 78. Ach, dass die Stolzen zu Schanden würden, die mich mit Lügen niederdrücken. Und jetzt kommt der Text, der mir wichtig ist. Ich aber sinne nach über deine Befehle. Und noch 97 und 98. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Könnt ihr das auch so unterstreichen, wie der Psalmist das geschrieben hat? Und ich habe mich seit einiger Zeit mit diesem zweiten Gebot beschäftigt. Ich möchte jetzt nicht alle Gebote mit euch anschauen, sondern hauptsächlich mal das zweite Gebot, weil da so ein paar Dinge drinstehen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gut verstehen kann. Das zweite Gebot. Ich muss euch nicht sagen, wo es steht, aber für diejenigen, die es vielleicht noch nicht auswendig wissen, schlagen wir jetzt 2. Mose 20 auf. 2. Mose 20, und ich möchte tatsächlich mit euch mal das zweite Gebot anschauen. Vielleicht könnt ihr es auch auswendig nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Habe ich jetzt das Gebot schon übertreten? als ich den Kindern ein Blatt gegeben habe, wo ein Elch drauf ist, habe ich da nicht auch ein Bildnis gemacht von dem, was unten auf Erden ist? Ist das eine Übertretung? Oder wenn wir Kinderbücher haben, wo vielleicht sogar Jesus Christus abgebildet ist, haben wir damit bereits dieses Gebot übertreten? Nun, ich denke, so ist das nicht gemeint. Man könnte sagen, ganz formal, kein Bild, und damit habe ich es gehalten. Aber wir wissen alle, dass es so nicht gemeint ist. Wenn ich natürlich jetzt so ein Bild nehme und da in meiner Wohnung da so eine kleine Ecke einrichte und dann immer bete und danke. Eine Frau sagte mir mal, die hatte so einen kleinen Heiland auf dem Fernseher stehen. Dieser Heiland, der ist immer bei mir. Ich wollte ihr irgendwie klar machen, dass Gott im Himmel ist und dass es nicht dieser Heiland ist. Aber das ging nicht. Dann habe ich ein Buch gelesen, das war vor ein paar Jahren, na, gelesen habe ich es nicht, ich habe nur einen Anfang gelesen, von Maria Treben. Vielleicht kennt ihr das auch, das ist so ein Kräuterbuch. Und da steht am Anfang, sozusagen im Präludium, im Prolog, dass die Kräuter helfen, aber nicht immer, aber die Bitte zu einem alten Marienbild habe dann, wenn die Kräuter nicht mehr helfen, in jedem Fall geholfen. Und da habe ich mir gedacht, naja, also das ist schon ein starkes Stück. Das möchte ich wohl lieber nicht haben. Ich sage nichts gegen Kräuter. Im Gegenteil, Kräuter und Pflanzen können vielen Menschen helfen. Aber ein Marienbild, das auf eine wundersame, geheimnisvolle Art in den Besitz von Maria Treben gekommen ist, das kann nicht helfen. Und wenn da doch Hilfe kommt, dann muss ich einfach sagen, dann kommt es nicht von dem lebendigen Gott. Und so merken wir, dass man schon auch in der heutigen modernen Zeit dieses Gebot noch übertreten kann. Man könnte natürlich auch sagen, warum eigentlich dieses zweite Gebot? Es steht doch bereits im ersten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Muss da noch das zweite Gebot sein? Warum das zweite? Es gibt auch Katechismen und Kirchen, die sagen, das zweite Gebot brauchen wir gar nicht. Das machen wir einfach weg. Das, wie gesagt, das stört. Aber ich meine, dass angesichts der Anfälligkeit des Menschen für falsche Götter und für etwas Sichtbares, das man so gerne bewundert, dieses Gebot tatsächlich da sein muss. In unserer modernen Zeit könnte es vielleicht auch sein, dass dieses Gebot noch auf eine andere Weise übertreten wird. Dass wir nämlich mit Dingen, die es nicht verdienen, so viel Zeit verbringen und unsere Gedanken da hineintun, wie es Gott möglicherweise nicht gefällt. Könntet ihr euch vorstellen, dass Medien, moderne Medien, Gebrauchsgegenstände, ich will nicht sagen Computer oder Handy oder iPhone oder was es da alles so gibt, aber trotzdem denke ich, sollte sich jeder von uns selber prüfen und mit sich selber ins Gericht gehen. Das kann man sowieso nicht kontrollieren. Die Geschwister untereinander könnten es vielleicht in der Familie, könnten sie vielleicht sagen, also du verbrauchst zu viel Zeit mit diesem Ding, bei dir kommt da eine gewisse Gefahr auf. Aber in der Regel prüfen wir uns selber, vergleichen uns mit der Bibel und sagen, also, lieber Gott, ich möchte mehr dir dienen und nicht so viel Zeit mit diesen Dingern da verbringen. Ich denke auch, dass man diese Medien, selbst ein iPhone, ein Computer oder so ein kleines Smartphone, ist schon eine schöne Sache. Aber wenn man immer nur mit diesem Ding rumrennt, ich weiß nicht, das kann dann auch eine gewisse Gefahr sein. Deshalb müssen wir uns prüfen und sagen, ich möchte wirklich diese Geräte nur zur Ehre Gottes und nicht zu meiner eigenen einsetzen. Weil Gott es gut mit uns meint und nur deshalb, weil er es gut mit uns meint, möchte er uns vor solchen Störenfrieden, die vielleicht unser Leben mit Gott und das zu unseren Familien stören, warnen und helfen, das zu überwinden. Da heißt es dann im zweiten Gebot, dass Gott ein eifernder Gott ist. Nun könnten wir sagen, Gott eifert? Was ist denn das? Ist der eifersüchtig, wie da ein Mann auf seine Frau, wenn die mit jemand anders scherzt oder umgekehrt? Ist Gott da so einer, der mit Eifer sucht, was Leiden schafft? Aber ich drehe das mal rum. Was wäre das für ein Gott, dem das so egal ist, ob wir da unsere Hilfe bei Bildern, in der Natur oder bei irgendwelchen Menschen suchen? Würde euch das gefallen, wenn Gott das gleichgültig so hinnimmt, wie ein alter Opa, der vielleicht noch so dazu lächelt und sagt, ach ja, es ist alles ganz gut. So ein Gott würde uns auch nicht gefallen. Wenn der hinguckt und sagt, dort ist was nicht in Ordnung, das erwarten wir irgendwie von Gott. Unser Gott ist ein eifernder Gott, also einer, bei dem du nicht alles so machen kannst, was du willst, sondern er fragt danach, aber nicht um uns böse zu sein, sondern um uns vor dem Bösen zu warnen. Dann heißt es noch, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Warum denn eigentlich? Dreimal. Wird da nicht reichen, so alles? Aber Gott will da auch keine Lücke lassen. Wir Menschen, wir wären ja da erfinderisch. Naja, wenn es schon nichts oben im Himmel sein soll, wenn kein Engel sein soll, dann machen wir uns eben so einen kleinen Zwerg in den Garten. Nee, ich sage nichts gegen die Gartenzwerge. Das ist einfach mein persönliches Empfinden, dass sie nicht so sehr den Garten verzieren, sondern eher verschandeln. Aber manche Leute verehren vielleicht auch diese Gartenzwerge wie Götter. Aber ich denke, Gott hat uns das nicht verboten, um uns den Spaß zu verderben, sondern er möchte, dass wir Freude haben an anderen Dingen, an ihm und an dem, was er gemacht hat und nicht so sehr an dem, was wir da im Sinn haben. In der Apostelgeschichte, da gibt es eine Begebenheit, Apostelgeschichte 19, wo auch die Menschen mal geeifert haben. Aber ich möchte diesen Eifer, Apostelgeschichte 19, einfach mal dem Eifer Gottes gegenüberstellen. Das ist ein Eifer von Menschen. Aber wenn Gott eifert, dann ist das was ganz anderes. Gott meint es gut mit uns und er haut da nicht auf die Pauke wie diese Menschen hier in Apostelgeschichte 19. Lest man mit mir ab Vers 35. Da hatten sich also die Menschen in Ephesus aufgeregt, weil der Paulus gegen die Götzen geredet hat und für den lebendigen Gott. Und da sahen sie eine Gefahr für ihre Göttin, für ihre Diana. 19 ab Vers 35. Da aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht wisse, dass die Stadt Ephesus sei eine Hüterin der großen Göttin Diana und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil nun das unwidersprechlich ist, so sollt ihr ja stille sein und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Hat aber Demetrius und die mit ihm sind vom Handwerk an jemanden einen Anspruch, so gibt es Gerichte und Landvögte. Lasset sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber noch etwas darüber hinaus, so mag man es ausrichten in einer ordentlichen Volksversammlung. Denn wir stehen in der Gefahr, dass wir um des heutigen Tages willen des Aufruhrs verklagt werden möchten, und ist doch keine Sache vorhanden, womit wir solchen Aufruhr entschuldigen könnten. Und da er solches gesagt, entließ er die Versammlung. Also, die Menschen in Ephesus haben da geeifert für ihre Göttin. Sie haben stundenlang geschrien. Der Kanzler hat sie beruhigt. Ob das richtig war oder nicht, das haben wir nicht zu bewerten. Jedenfalls hat er diesen Menschen ihre Göttin gelassen. Wir wissen, dass dieses Bild nicht vom Himmel gefallen ist, aber die Leute, die haben das geglaubt. Und so war der Tumult zu Ende. Welch ein Unterschied, deshalb habe ich den Text gelesen, zwischen dem Eifern Gottes und dem Eifern von Menschen. Da stellt sich Gott im Laufe des Gebotes auch als einer dar, der die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied, also bis in die dritte und vierte Generation, verfolgt. Natürlich sind mit den Vätern nicht nur die Väter gemeint, sondern auch die Mütter. Nicht wahr, wenn das männliche Wort gebraucht wird, da fühlen die Frauen sich ja auch mit angesprochen. Auch wenn da geschrieben steht, ihr Männer, liebe Brüder, und die Frauen sind automatisch immer mit gemeint. Aber dennoch gehört dieser Passus nach meiner Meinung zu den schwierigsten Stellen der Heiligen Schrift. Ist Gott denn hier ein eifersüchtiger Rächer? Wird er nicht an anderer Stelle als barmherzig, geduldig und von großer Güte dargestellt? Warum wirken sich die Sünden der elterlichen Familien bis in die dritte und vierte Generation aus? Nun, es liegt ja an uns Menschen, in uns Menschen so drin, dass wir das, was die Eltern machen, irgendwie übernehmen. Manchmal gibt es auch Ausnahmen, dass sich vielleicht die Kinder von Trinkern ganz distanzieren von dem, was die Eltern machen. Oder Kinder von Drogenabhängigen, die sagen, das will ich niemals erleben. Aber in der Regel machen wir Kinder den Eltern alles nach. Wir übernehmen nicht nur ihre guten Gewohnheiten, sondern manchmal leider auch die schlechten. Was gut ist und was böse, das kann allein das Wort Gottes entscheiden. Heutzutage erleben wir, dass das, was vor Jahren noch gut war, heute plötzlich schlecht ist. Oder was vor Jahren negativ war, dass das heute plötzlich für gut geheißen wird. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen. Aber kann das, was Gott für gut gehalten hat, was in dem Wort Gottes für gut ist, heute böse sein? Oder kann das, was früher nicht im Sinne Gottes war, heute plötzlich gut sein? Nun, wir können niemanden zwingen, sich nach dem Wort Gottes zu verhalten. Und deshalb müssen wir auch manche Gesetze, die neu formuliert werden, einfach mit tolerieren und sagen, es ist nicht unsere Überzeugung, wir halten es nicht für gut, Gott hält es auch nicht für gut, aber wir müssen diesen Menschen auch ihre Freiheit lassen. Unser barmherziger, gnädiger Gott sucht kompromisslos bei Eltern bis ins dritte und vierte Glied nach Sünden. Und wenn das wahr ist, dann muss das auch einen Grund haben. Gottes Eifersucht beim Suchen oder Gottes Eifer, nicht Eifersucht, Gottes Eifer beim Suchen in unserem Leben dürfen wir also nicht mit dieser menschlichen Eifersucht verwechseln. Er hat seinen Sohn gegeben, um die Sünden zu beseitigen. Aber wenn er die Haare auf unserem Haupt zählt, warum soll er dann auch nicht auch wissen, was in unserem Leben negativ ist? Gottes Liebe und sein unbestechliches Durchleuchten müssen kein Widerspruch sein. Ich habe extra noch mal in der Septuaginta nachgeguckt, weil ich mit der hebräischen Bibel nicht ganz so vertraut bin. Aber da steht das Wort Apodithemi, das heißt also so viel wie entlohnen, vergelten oder auch zahlen. Auf jeden Fall nicht einfach so durchgehen lassen. Und wir haben ja dann auch solche Bibeltexte im Neuen Testament. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, das Gute und das Böse. Also Gott lässt das nicht einfach alles so dahinschleifen und sagt, mit dem Gießkannenprinzip vergebe ich jedem seine Sünden. Wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich sogar, dass er mich durchleuchtet und dass er jede Krankheit sieht. Ich mit meiner Krankheit war zweimal zu dem sogenannten Kernspintomographen, zu dem MRT, wie man das auch sagt. Und die Ärzte in Coburg und auch in Dresden haben mich nach Hause geschickt und haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Und dann bin ich im Oktober zum Computertomographen gegangen. Das ist wieder was anderes, hat mit dem MRT nichts zu tun. Und da bin ich auch nach Hause entlassen worden. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Sie haben kein kardiovaskuläres Ereignis zu befürchten. Und dann am Abend war ein Anruf auf meinem Anrufbeantworter, sofort morgen kommen. Da hat also noch ein anderer Arzt sich dieses Computertomogramm angeguckt, vielleicht hat er mehr von der Sache verstanden und hat sofort mich einen anderen Tag wieder bestellt. Naja, und dann ging die ganze Sache los. Dann kommt das Herzkatheter, wird so ein Katheter reingeführt und dann kommen Röntgenstrahlen und dann sehen Sie ganz genau, wo da was nicht in Ordnung ist. Und so stelle ich mir das auch bei Gott vor. Er leuchtet in uns hinein, nicht um zu sagen, haha, da habe ich was gefunden, sondern einfach, um uns zu helfen. Wenn der das alles so durchgehen lassen würde, wäre doch furchtbar. Es gibt aber auch noch eine andere Art, Fehler bei Menschen zu suchen, mit einer anderen Absicht. Und diese Leute meinen es oft nicht gut mit ihnen. Es gibt da so Redakteure von Boulevardblättern, die auch suchen im Leben der Vergangenheit von prominenten Politikern und Finden Sie was? Bei einigen werden Sie fündig. Kennt ihr jemanden, einen ganz Prominenten aus Bayern, wo das so lange hin und her ging und schließlich haben Sie doch ihn an die Wand gedrückt? Unser Karl Theodor zu Gutenberg. Schon eine Zeit her, habt ihr vielleicht schon wieder vergessen. Dann war es Christian Wulff, der hatte auch Dreck am Stecken. Und da haben sie geguckt und doch was gefunden. Oder die Annette Schaffan soll auch abgeschrieben haben. Vielleicht wüsstet ihr sogar noch ein paar mehr Leute. Der Gregor Gysi, der wird ja immer wieder ins Blickfeld gerückt. Der soll bei der Stasi gewesen sein. Aber da kommen die Leute irgendwie nicht durch bei ihm. Aber trotzdem wird immer wieder gesucht. Macht Gott das auch so? So mit so einer zwiespältigen Absicht suchen, um uns dann hochgehen zu lassen, um uns an den Pranger zu stellen und sagen, guck mal, was der gemacht hat. Ich denke, unser Gott ist anders. Das ist ein barmherziger Gott. Ich wollte mit euch auch Psalm 103 aufschlagen, aber ihr könnt es mal nachlesen, wo es heißt, er ist ein barmherziger, gnädiger Gott. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Und wenn da hier steht, er sucht der Väter Missetat heim, dann können wir nicht sagen, das ist wie so ein Paparazzi-Fotograf, der immer bloß auf Neuigkeiten bedacht ist. Nein, Gott ist unser großer Arzt und Helfer. Er leuchtet zwar in die Generationen hinein, aber nur deshalb, um uns am Ende, und das sagt das Gebot ja auch ganz deutlich, um uns Barmherzigkeit zu erweisen. Bei dem Arzt aller Ärzte brauchen wir nicht Angst zu haben, dass er nur die Krankheiten oder die Fehler bei uns sucht, um uns dann zu sagen, na, guck mal, was du für schlechter Mensch bist, sondern er möchte, dass wir das erkennen und dann ihn lieben und seine Gebote halten. Könntet ihr einen Redakteur von so einer Boulevardzeitschrift lieben, der euch da an den Pranger gestellt hat? Na, also da würde ich sagen, Dankeschön. Du hast meine Doktorarbeit durchgeguckt und hast vielleicht jetzt ein paar Sachen gefunden. Hast vielleicht recht, aber wenn du so mit mir umgehst, lieben kann ich dich nicht. Aber Gott ist da anders. Er weiß das zwar alles, aber am Ende wäscht er mich doch rein. Ich möchte noch ein paar Gedanken jetzt äußern, dass wir nämlich nicht automatisch freigesprochen sind. Gott wird uns nicht automatisch freisprechen, sondern erst wenn wir ein Gebet an Gott senden, uns vertrauensvoll an ihn wenden, dass er uns doch bitte durch Christus vergeben soll. Wir müssen uns also in die himmlische Zentrale an Gott im Himmel wenden, um dort Vergebung zu bekommen. Wenn ein Mensch einen ehrlichen Antrag auf Vergebung durch das Blut Jesu stellt, dann werden seine Sünden gestrichen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir Menschen unter uns das ausmachen. Du kommst zu mir, erzählst mir deine Sünden und dann sage ich, dir sind deine Sünden vergeben. Müssen wir uns da erst an das himmlische Heiligtum wenden oder geht es auch hier so untereinander? Wie nennt die Bibel das, wenn wir das untereinander ausmachen, wenn wir uns also gar nicht an Christus, an Gott und an den großen Fürsprecher wenden? Weiß nicht, ob es euch jetzt sofort einfällt, wenn wir alles sozusagen ohne den Himmel machen, wenn wir Christus gar nicht mehr brauchen, Nicht wahr? Du bittest mich um Entschuldigung oder sagst mir, was du falsch gemacht hast, und dann sage ich dir, es ist vergeben. Das ist Verwüstung des himmlischen Heiligtums. Klingt ein bisschen grausam, nicht wahr? Aber du hast eben solche Formulierungen. Wenn man sich gar nicht mehr an den Himmel wendet, an Christus, sondern wenn wir das alles unter uns ausmachen, wir Pastoren und Priester und Gemeindeglieder, dann ist das Verwüstung des himmlischen Heiligtums. Jan, bleibt jetzt zum Schluss noch die Frage, muss ich nun bei all meinen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern nachforschen, ob die irgendwann mal ein Bild angebetet oder irgendwo was getan haben, was Gott nicht gefällt, vielleicht zu einem Besprecher oder zum Okkultisten gegangen sind und sich da haben helfen lassen, muss ich jetzt nachforschen? Und da steht ja in unserem Gebot drin, dass Gott da nachforscht. Ich brauche nur in meinem eigenen Leben zu forschen und nicht in dem meiner Voreltern. Fangt da nicht erst an. Wir wissen, dass da durchaus was gewesen sein kann, wenn ich zurückgehe und die Leute zusammenzähle bis zu den Urgroßeltern oder Ururgroßeltern, wäre das vierte Glied dann, da würde ich 30 Personen zusammenkriegen. Nicht was, verdoppelt sich ja immer. Und da sind es am Ende 30 Personen, und wenn ich da nachforschen wollte, dann käme ich überhaupt nicht ans Ende. Ich kann dann sagen, lieber Gott, ich danke dir. Ich weiß, dass da irgendwie, dass die auch gesündigt haben, aber ich weiß, dass du an mir Barmherzigkeit erweist und dass ich dich lieben kann und deine Gebote als Orientierung annehme. Einen solchen Gott haben wir, einen, der zwar die Sünden der Väter aufspürt, aber der sie nur deshalb aufspürt, um sie uns zu vergeben. Und dafür dürfen wir ihn lieben und aus Dankbarkeit seine Gebote halten. Und da füge ich noch Offenbarung 14, Vers 12 an. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Amen.